Moin Leute und herzlich willkommen zur 62. Folge Dreipunktaufnahme. Heute sprechen wir über das Strohpressen und die Ernte generell. Wir sprechen über meinen Besuch bei BMW und es geht darum, was ein Landwirt mit einem Hedgefonds Manager zu tun hat. Also, viel Spaß dabei.
Was wolltest du uns noch mit auf unseren Weg geben? Was du mir gerade noch mit auf meinen Weg gegeben hast?
Nee, das ist nicht für die Öffentlichkeit. Nee, lass mal.
Okay, ja, dann behalte ich es für mich.
Ja, besser ist es. Aber wir können ja über Sachen sprechen, die du nicht für dich
Genau, ich
behalten
wollte gerade
darfst.
sagen,
Darum geht es ja in diesem
lass lieber
Podcast.
andere Sachen ansprechen. Ja.
Ja. Ja, schön, uns mal wieder zu sehen, zusammen, finde ich. Oder auch zu hören, hoffentlich dann. Ist viel passiert die letzten anderthalb, 2 Wochen, ne?
Ja, war nicht unsere letzte Folge die, wo wir so morgens so früh aufgenommen haben vor der Arbeit?
Ja, ich
Seither
glaube,
haben wir
ne?
es nicht mehr geschafft. Gut, es
Ja,
ist jetzt
ist
Sonntagabend
natürlich
um
auch.
halb elf, ja. Dass wir es jetzt heute
Naja.
doch noch durchziehen. Ich glaube, sie wird nicht so lang. Aber wir haben ja eh überlegt, ob wir mal die Länge ein bisschen anpassen und mal ein bisschen anders probieren. Dann passt es heute ja ganz gut, oder?
Würde ich auch sagen. Ja.
Was ist denn passiert in den
Ist viel
letzten
los,
2 Wochen?
weil.
Ja, erzähl.
Boah, Ernte, ne? Also nach dem Hagel, ne? Ist ja. Haben wir die Flächen ja auch noch gedroschen. Also unsere Kahle, die verhagelt war, die haben wir gedroschen. Die war auch, ja, teilweise schlecht, klar. Aber die war auch einfach durchschnittlich schlecht, da wo nichts verhagelt war. Was heißt schlecht? Unterdurchschnittlich, sagen wir mal so. Mittlerweile sind wir jetzt heute gerade im Weizen. Wir haben ungefähr die Hälfte an Weizen weg. Also wir haben noch ein paar Tage vor uns. Und ja, ist irgendwie alles so ein bisschen ernüchternd. Also auf jeden Fall alles andere als eine Rekordernte. Ich hätte eher gesagt, tatsächlich vom Ertrag her etwas unterdurchschnittlich. Ja.
Führst du so
Vor allem Raps.
Statistik oder
Raps.
hast du so einen Anhaltspunkt, weißt du, so, ich sag mal, was im Vorjahr war, hat man ja immer noch so ein bisschen im Kopf oder vielleicht auch die letzten 2 Jahre, aber so, ich sag mal, so die letzten 10, 15 Jahren irgendwie mit so Diagrammen oder so, was du gedroschen hast oder machst du sowas nicht in die Richtung?
Ja, so Diagramme und so, schwierig. Überhaupt erstmal die Daten zu erheben, ist ja ein Thema. Wir haben ja schon seit Jahren Ertragskartierung auf den Mähdreschern. Wir haben fast 10 Jahre Ertragskarten von denen. Aber noch nie, so wie ich, was damit gemacht. Und dieses Jahr ist das erste Jahr, wo wir mit Class Connect wirklich uns die Karten angucken, die Drescher kalibriert haben und dann auch immer versuchen, möglichst viel daraus abzuleiten und das miteinander zu vergleichen. Und ja, das machen wir auch. Also das Problem ist ja, die Ertragskartierung ist bei den Mähdreschern mit diesen optischen Sensoren nicht ganz so genau wie bei den neuen mit diesen Sensoren, die wirklich das Gewicht messen. Und deswegen müssen die halt immer kalibriert werden. Oder man macht es halt so, dass man einen Kalibrierungswert annimmt und dann halt immer mit dem, was man dann weggebracht hat, quasi den Fehler wieder rausrechnet. Also wir überwachen das schon. Und ja, es wird auch extreme Unterschiede zwischen den Flächen, wo man erst dachte, die sind relativ ähnlich. Also mein Vater war nicht so der Fan von diesen neuen Gedöns mit Ertragskarten und so, hast du nicht gesehen, der hat sich immer alles über die Waage gezogen und dann danach die Erträge möglichst nach Fläche aufgeschrieben, aber so richtig was gemacht wurde man damit damals nicht. Das wäre
Okay.
eigentlich mal schön.
Ja, weil es wäre interessant, weil letztes Jahr war doch dieser Ultraweizen, wo ihr da hattet. Hast du nicht irgendwo 13 Tonnen da vom Hektar
Dreizehn
runtergedroschen?
Tonnen,
Und das ist ja schon, ich meine, dann kannst du auch sagen, ja, es ist halt ein starkes und ein schwaches Jahr, ist ja wie beim Obst so ein bisschen, oder? Das eine Jahr ist ein Obstjahr und das Jahr drauf ist es dann wieder nicht. Also es ist ja immer so ein Hin und Her. Ja,
Aber
vielleicht.
das liegt doch eher daran, weil die Pflanze dann halt ein Jahr richtig was gibt und das andere Jahr dafür nicht, oder? Weil es eine Pflanze ist und beim Getreide musst du jedes Jahr das Beste draus machen. Da liegt es ja, wenn dann, an den äußeren Faktoren.
Ja, und vor allem hast du ja immer andere Standorte, oder? Andere Fruchtfolgen. Ja, es ist natürlich schon ein krasserer Einfluss auf so einen Acker als auf einen Baum. Oder ich sag mal, du hast mehr Stellschrauben, an denen du was verändern kannst. Oder nicht?
Ja, doch. Also du hast, ja, keine Ahnung, hast du da richtig Ahnung von einem Obstbau?
Nicht so deep. Ich weiß, dass ich
Ja,
um
was
viele
denkst
auch
du denn?
Bäume außenrum mähen muss beim Hegebauer.
Ja.
Oder ja.
Lässig. Lässig, ja.
Ja. Nee, warum sich das so verhält, dass es in einem Jahr so stark ist und im anderen so schwach, fragen wir Helmut, fragen wir jemanden, der sich mit Obstbau auskennt.
Vielleicht
Ich
ist
bin
das
da
ja auch einfach
nicht
nur ein Gerücht, wer weiß.
tief drin. Nee, ist schon so. Es ist schon so, dass ein Jahr stark ist und ein Jahr schwach. Aber es muss ja auch irgendwie mit dem Wetter zu tun haben, weil es ja, ich sag mal, wenn die Safthersteller hier bei uns rum oder eben die, wo die Annahme machen, wenn die das ja schon sagen, kann es ja nicht auf den Bauer drauf ankommen oder auf den Besitzer von dem Obst. Da kann nicht sein, dass der eine halt in einem Jahr gibt er sich Mühe und im anderen nicht, sondern es ist ja flächendeckend für alle. Deswegen muss es ja schon irgendwie mit der Vegetation zusammenhängen oder mit dem Jahr oder keine Ahnung.
Ja, schon. Ja, also im Ackerbau fängst du ja, das ist ja die Sache, beim Obst musst du ja alles hegen und pflegen und alles auf die vielen Jahre, die du es nutzt, immer draufdenken. Ist ja beim Wein auch so, würde ich sagen. Das ist ja wirklich lange Zeiten und im Forst auch. Beim Ackerbau ist es beim Boden auch so, würde ich sagen. Aber für die Pflanze selber, du fängst ja jedes Jahr neu an. Hast du nochmal einen neuen Versuch? Das Problem ist aber, da ist der Einfluss, den du darauf hast, ja immer nur so viel, wie du entscheiden kannst. Und das Wetter kannst du halt nicht entscheiden. Sehen wir dieses Jahr insbesondere 2, 3, 4, 5 Tage 40 Grad gehabt, knapp. Ernte im Arsch. Richtig, Schädlinge im Raps gehabt, Ernte im Arsch. Frost in der Blüte gehabt, auch im Arsch. Einfach ungünstige Sachen, ungünstige Wetterverhältnisse, über die man keine Kontrolle hat. Und dann, ja, bist du halt fremdbestimmt. Regulatorisch bist du ziemlich fremdbestimmt. Markttechnisch bist du fremdbestimmt. Ja, eigentlich machst du nicht viel selber. Eigentlich entscheiden alle anderen über
Ja,
deinen
doch,
Erfolg.
du hast ja die Möglichkeit eben immer das Beste zu geben, aber es sind dann andere Einflüsse, die dann deinen Erfolg zum Schluss krönen oder eben nicht.
Ja, es geht ja im Unternehmertum geht es ja immer darum, mit dem, was man beeinflussen kann, das Beste daraus zu machen. Und es ist die Kombination aus dem, was man macht, ist ja auch immer das Thema. Also es ist ja nicht so, dass man wie ich selber nichts macht.
Ja, schon, aber jetzt
Da.
aufs Unternehmertum bezogen, jetzt bist du in der Industrie und machst Metallverarbeitung, da hast du jetzt wenig äußere Einflüsse. Also wenn es da jetzt auf deine Halle oben drauf schneit, dann schneit es halt oben drauf, das interessiert dich jetzt da drin nicht.
Genau. Das ist
Also,
alles viel
ja,
planbarer.
genau.
Viel planbarer. Das Einzige, was da nicht planbar ist, halt der Markt. Aber selbst da hast du ja meistens noch selber Preissetzungsansprüche.
Erstmal das und es gibt ja auch also viele Firmen, die sind ja dann dauerhafte Lieferanten für eben größere Hersteller, für keine Ahnung, Autoindustrie oder sonst was. Die haben ja ihre fixen Verträge und ihre fixen Sachen, womit die planen können. Ich meine, du kannst ja auch einen Kontrakt machen als Landwirt, aber trotzdem ist es nicht so langfristig und nicht so sicher, oder?
Ja, also du kannst. Ich habe jetzt für 2027 zum Beispiel auch schon Raps verkauft.
Krass, und der ist noch nicht mal gesät.
Der ist noch nicht mal
Ja.
gesät. So. Und da kannst du natürlich auch sagen, gut, ist jetzt ein guter Preis. Wenn ich den nächstes Jahr auch kriege, weiß ich zumindest, dass ich bei einem normalen Ertrag auch ein bisschen was verdiene auf der Fläche. Das war die Prämisse. Aber am Ende schlägst du den Markt trotzdem nicht. Weil der bestimmt dich halt. Du bist ja nicht. Du guckst an der Börse und sagst, ja gut, wenn ich es heute wegbringe, kriege ich halt das minus ein bisschen Abschlag für Kassapreis. Ja, muss ich mitleben. Kannst du jetzt nicht groß was dran machen.
Ja. Ja, schon. Ich meine, ja klar, dein Ding ist halt dann zu sagen, ja, okay, ich baue eben Kulturen an, die im Markt jetzt nicht so stark vertreten sind oder wo man eben einen besseren Preis im Markt hat. Das sind halt deine Stellschrauben, deine Handlungsfähigkeit. Aber das, ja.
Ja gut, aber das muss man dann auch erst machen. Genau. Aber wir sind im Commodity-Markt aktiv, im Ackerbau größtenteils. Commodity heißt austauschbares Produkt. Du kannst dich über das Produkt nicht differenzieren. Das heißt, du musst über Kostenführerschaft differenzieren. Du kannst nur erfolgreich sein, wenn du eine gute Kostenstruktur hast. Aber wenn dir die Kosten um die Ohren fliegen, dann ist da nichts mehr mit Kostenführerschaft. Dann bist du derjenige, der drauf zahlt. Herzlichen Glückwunsch.
Ah.
Ja.
Ja,
Das ist wieder
schwieriges
bei Energie
Thema.
wieder ein bisschen was anderes. Energie ist dann wieder, ja, wenn du Nahwärme oder sonst irgendwas bieten kannst in der Gegend, ja gut, dann hat das vielleicht seinen Wert, wo du was setzen kannst. Oder ja, wenn du halt auch so ja, Nischen besetzt oder so Spezialsachen machst. Ja.
Also da muss ich
Aber
halt
wenn
auch
ich
wieder Bock
jetzt,
drauf
keine
haben.
Ahnung, jetzt einen Dinkel anbaue, wenn ich jetzt einen Dinkel anbaue, dann muss ich auch mich auch erstmal beschäftigen. Habe ich noch nie gemacht, habe ich überhaupt keine Ahnung von. Ja, müssen wir mal
Ja,
gucken.
gut, wenn du Weizen anbauen kannst, ist jetzt Dinkel jetzt nicht von der Pflanze her so krass anders.
Ja, jetzt nur als Beispiel, ne?
Ja,
Keine Ahnung, wenn
ja.
ich jetzt aber Brokkoli anbauen will, dann ist das ein bisschen was anderes.
Ey, ich dachte vorhin, da muss ich erst wieder an meinen Kumpel Klaas mit Gemüseriegel denken. Schön, dass du das Thema jetzt wieder aufgreifst.
Ich habe noch eine Domain gesaved, die da vielleicht nochmal drauf abzielen könnte, aber mal gucken.
Klaas mit
Ich glaube, das stellt man sich auch einfacher vor,
Gemüseriegel.de.
als es ist, Gemüse anzubauen.
Ja. Ja, ich glaube, du brauchst halt entsprechend Leute, vor allem in der Ernte.
Genau. Ja, es ist schon mehr Handarbeit, es ist filigraner, es ist risikoreicher. Vor allem, wenn du mit dem LEH auch am Machen bist. Und auch, ich glaube, dieses Nichts ernten und viel ernten, ich glaube, bei uns im Ackerbau haben wir nicht so krasse Schwankungen. Ich glaube, beim Gemüse kann es auch manchmal einfach komplett in die Hose gehen, dass du einfach nichts erntest, weil irgendwas geht einfach
Ja,
schief.
und vor allem, du hast ja ein viel schneller verderbliches Produkt. Also, wenn jetzt dein Weizen, den kippst halt mal daheim in eine Halle und lässt ihn halt mal ein halbes Jahr liegen, bis der Preis gut ist, wenn es dumm läuft, der kannst du halt mit dem Brokkoli oder dem Blattsalat nicht machen. Das ist ja auch
Ja,
nochmal, dass
genau.
du bist ja,
Das würde ich gerne.
ja.
Ich glaube, ich würde gerne mal mit einem Gemüsebauer im Podcast sprechen. Wir brauchen mal wieder einen Gast.
Ja, ich wüsste aus sogar einen richtig cooler Typ bei uns unten in Köngen. Ich hatte doch immer mit dem Bierzelt die Kooperation, die habe ich aber jetzt abgesagt, weil ich kein Alkohol mehr trinke und das deswegen für mich einfach nicht mehr echt und authentisch war, im Bierzelt zu sein. Ich habe ja, ich habe tatsächlich letztes Jahr 2025 habe ich dreimal Alkohol getrunken. Zweimal davon war im Zuge dieser Kooperation, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst und dann noch einmal bei Max letztes Jahr im Herbst mit August von Borke. Liebe Grüße an dich, August. Das waren meine dreimal Alkohol letztes Jahr und da habe ich für mich beschlossen, zum einen ich brauch's nicht und zum anderen habe ich eben auch in der Kooperation gesagt, hey Freunde, ich kann es einfach nicht mit gutem Gewissen und sauber und klar kommunizieren, wenn das eigentlich nicht mehr so mein Ding ist, wie es eben früher mal war. Haben die auch voll verstanden, alles gut, passt weiterhin alles, aber eben den Salat in dieses Bierzelt, also beim Benz war das, den liefert der Daniel Schumacher. Das ist ein richtig korrekter Typ. Der hat mich auch schon oft eingeladen, dass ich mal bei ihm in der Ernte, wenn die Gemüse ernten, da mit dabei sein kann und was filmen kann. Ich habe es echt noch nicht geschafft. Aber den könnte ich mal fragen. Das wäre bestimmt mal ein interessanter Gast, ja?
Ja,
Oder?
ich glaube auch. Also das sehr gerne.
Ja.
Mach mal. Oder falls ihr das hier hört und zu Hause vielleicht einen großen Gemüsebetrieb habt, dann sagt mal Bescheid. Würde mich mal interessieren.
Was auch, habe ich dir das schon gesagt, ich war doch, um gleich mal wieder aufs nächste Thema zu kommen, ich war im Osten letztes Wochenende. Und habe ich dir das nicht mal gesagt, bei uns unten gibt es ja einen Betrieb in Langenau drüben, Spargel und Erdbeeren und Kartoffeln machen die. Und da hat der Seniorchef nach der Wende einen Betrieb im Osten gekauft, im Harz. Da bin ich auch auf dem Rückweg, wann war es, am Dienstag, kurz mal vorbei und habe da geguckt. Und das wäre auch mal so ein Thema, wo mich mal auch übel interessieren würde, wie das so lief nach der Wende, wo man auf einmal dann aus den LPGs raus da Betriebe oder Flächen kaufen konnte und Betriebe gründen im Osten und so. Das war doch auch eine unfassbar spannende Zeit. Also da hätte ich auch mal so gern mal einen Gast, der da vielleicht sogar selber einen Betrieb gekauft hat oder da einfach aus der Zeit erzählen kann. Weißt du, ich meine?
Ja,
Das ist
wäre schon cool, ja.
einfach spannend, einfach übel spannend, diese Zeit. Ich meine, ich war jetzt oben, damit würde ich auch gerne direkt einsteigen, und habe da auch mit ein paar Landwirten geredet, weil ich war ja 2020, war ich ja da vor Ort zum Strohpressen und genau da auf dem Betrieb war ich jetzt auch nach dem Krone-Event. Aber ich glaube, ich will erst mal ein bisschen erzählen über Krone, wobei ich da noch nicht alles erzählen darf, was ich erzählen könnte.
Ja, dann erzähl mal, komm.
Ich bin ja mit der HDP2 gefahren. Da haben wir ja so ein super tolles Video gemacht, der liebe Ben und ich. Das war echt witzig. Der hat Ich weiß nicht, hast du es gesehen, wie wir da mit der Presse und Ben zum ersten Mal Quarterback Presse war richtig geil. Hat mich richtig gefreut. Und zwar hat Krone eingeladen, aber so richtig nur ausgewählt. Also wirklich wenig Creator. Wir waren nur zu fünft. Also eigentlich wären 6 Stück eingeladen gewesen. Und durften eben Ballen Presse fahren.
Ich hab gehört, es hat einer abgesagt.
Ja, genau. Ben Eisenbeiß kam
Wegen.
nicht. Ja.
Achso. Egal, ich dachte,
Nee, also du hast auch abgesagt. Wegen Ernte.
Ja, genau.
Ja, aber Ben hat auch
Ja, war auch
abgesagt.
schwierig.
Ja.
Ja.
Ja, aber wäre cool gewesen. Also es waren 3 Pressen vor Ort, eben die HDP2, die am Fendt hing, die wurde ja auf der Agritechnica schon veröffentlicht. Die wurde ja einmal komplett neu überarbeitet. Und dann eben noch 2 andere Pressen aus eben den anderen Baustufen, sage ich jetzt mal. Und die, ja, darüber durften wir jetzt noch nicht berichten. Deswegen hat man auf Instagram eigentlich überall immer nur den 942 mit der HDP2 gesehen, aber es gab auch noch andere Dinge zu bestaunen, aber dazu würde ich dann, wenn die dann veröffentlicht sind, im Podcast ein bisschen mehr erzählen. Aber was eigentlich auch mega spannend war an diesem Event, wir durften so mittags ausprobieren, war cool, es waren nur 5 Leute dann da. Also Grabo für schöne Aufnahmen, Sven für schöne Aufnahmen, Hendrik für einfach ballern, ich für einfach ballern und Ben war
Ladet
halt
uns
auch
ein, wenn
einfach
ihr einfach
da.
ballern braucht.
Ja, ist so.
Und Ben war einfach dabei.
Ja, Ben war halt auch da. Ey, so geil. Ey, so. Du weißt doch noch, wir waren doch letztes Jahr auf diesem Daheimfest von Micha von der Rampe. Nicht Mika, Micha von der Rampe. Und da ist doch schon zum 2. Jahr in Folge Ben über diese Rampe runter gerannt und ihn hat es wieder genauso aufs Maul gehauen wie im Jahr davor, weil ihm einfach die Füße wegrutschen. So. Dann schickt er mir ein Bild, dass der ganze Skaterplatz umgebaut wurde und dass es eben diese Rampe, auf der er jetzt schon zweimal sein Pech hatte, dass es die nicht mehr gibt. Und dann sage ich, ja, schade, jetzt konntest du ja da gar nicht mehr runter. Und was sagt Ben zu mir allen Ernstes so? Ja, mal gucken, vielleicht nächstes Jahr wieder. Und ich denke mir nur so, nein, Ben, die bauen jetzt nicht den ganzen Skaterplatz um und nächstes Jahr stellen die wieder die alte Rampe dahin. Und da dachte ich mir so, es ist so faszinierend, wie sein Gehirn funktioniert, wirklich. Das, also, ja, egal. Also ja,
Das ist
Ben,
schon ein Unikat, der Bursche.
übel, übles Unikat. Also schon ein witziger Typ. Genau, auf jeden Fall. Ja, wir durften da dann eben vor Ort testen und haben dann im Zuge dieser Veranstaltung, vielen Dank erstmal noch an Krone, dass ich da dabei sein durfte. Das war echt mal wieder ein
Ja,
geiles
danke auch
Erlebnis.
für.
Ja.
Danke auch, dass ich in Betracht gezogen wurde. Aber
Ja,
ja.
das habe ich ja in die Wege geleitet. Ich habe dich ja
Grüße gehen
vorgeschlagen
raus an Philipp.
mit aber gleich dem Einwand, dass es eventuell schwierig werden könnte. Genau, auf jeden Fall haben wir, nachdem
Ich
wir
habe
dann,
irgendwann Angst.
ja.
Ich habe irgendwann Angst, dass ich dann zu solchen Sachen nicht mehr eingeladen werde, weil die alle denken, ja, der kommt sowieso nicht
Ja.
oder ist zu unsicher und so. Also was ich auch verstehen kann.
Ja.
Aber irgendwie ist das scheiße.
Gut, ich meine, wenigstens bist du
Mal
bei der
gucken.
Podcast-Aufnahme immer pünktlich und wir kriegen das immer hin. Das muss man dir ja schon mal
Ja.
hoch anrechnen.
Ja, und die Kommunikation zwischen uns, die läuft ja auch immer eigentlich gut, egal wie viel Stress, das ist ja überhaupt kein Problem.
Aber ich finde, es ist schon besser geworden. Findest du nicht?
Ja, sicher ist es.
Ja, doch.
War aber perfekt ist es auf jeden Fall noch nicht.
Immerhin sitzen wir jetzt hier und erzählen ein bisschen übers Leben. Ja?
Ja.
Also wir
Ja,
waren,
bei uns ist er nämlich auch gerade am
ja,
Starten.
erzähl du.
Mit einer HDP 1, wenn sie so heißt,
Nein,
keine Ahnung. Also
gibt's
ganz
nicht.
normale 1290
Ja.
HDP.
Ja.
Und 942 und scheppern da die Ballen zusammen mit, keine Ahnung, 500, 530 Kilo Gewicht oder zum 500, 520. Wir haben gerade so, ach so, ja genau, Stroherträge sind bei uns so zwischen 5 und wenn es gut läuft, 6 Tonnen oder 4,5 und 6 Tonnen.
Was?
Ja.
Okay.
Ja. Beim Weizen halt, ne?
Ja.
Bei der Tritikale war richtig, da war richtig Mathe drauf. Meine Güte. Boah. Das waren, ich glaube, über 7 Tonnen. Das war echt Wahnsinn.
Junge, das ist ja krank.
Das war, aber das war wirklich eine Wolle. Das
Ja,
war
okay,
wirklich eine
aber und
Wolle.
wie
Meine Güte.
funktioniert das bei dir mit dem Stroh? Weil du ja eigentlich prinzipiell Ackerbaubetrieb bist und ja keinen Bedarf hast, verkaufst du den dann Abfeld weg oder Verkaufst du alles weg oder
Ich habe
hängst du
den,
so
ich
einen
hab das Show
Teil
dieses
hin?
Jahr ab, also einen Teil vom Show ab Feld verkauft. Genau. Da halt, also wir haben das jetzt gemacht beim Raps vor allen Dingen, weil wir da eigentlich den Boden clean haben wollen und letztes Jahr richtig dolle Probleme hatten mit zu viel Stroh auf der Fläche und dass der Raps dann nicht so richtig aufgelaufen ist zwischen dem Stroh, weil das Stroh den ganzen Stickstoff weggezogen hat und so. Und deswegen wollten wir dieses Jahr das mal komplett clean haben. Deswegen gucken wir mal, wie das jetzt so geht. Ja, habe ich ein bisschen was verkauft, abfällt. Ja, und das wird gerade jetzt so sukzessive immer mitgenommen. Wir kriegen ja andauernd einen Schauer. Irgendwie alle 2 Tage gibt es immer einen Schauer. Dann ist erstmal wieder ein Tag Ruhe. Und deswegen stockt das. Und wir sind ja eigentlich schon, also bei uns ging die Ernte ja sehr, sehr früh los für unsere Verhältnisse. Anfang Juli schon. Erst Gerste, dann kurz ein bisschen Pause. Oder Ende Juni schon. Das gibt es bei uns eigentlich nicht. Und ein bisschen Pause. Und theoretisch, wenn das Wetter beständig gewesen wäre, dann wären wir auch schon lange fertig gewesen. Aber ja, kommt immer mal wieder ein Schauer. Den Dienstag ist auch wieder ein Schauer angesagt, also
Wie rechnest
ja,
du das ab?
gucken.
Rechnest du pro Ballen oder Gewicht, wo die abgefahren haben, oder pro
Tonne.
Hektar?
Tonne.
Pro Tonne, okay.
Ja.
Ja, es ist ja auch
Genau.
irgendwie fairer. Ich meine, wenn du pro Hektar abrechnest, kannst du ja immer noch ein bisschen abschätzen und dementsprechend den Preis machen. Aber bei Tonne hast du halt schwarz auf weiß und weißt halt, okay, was weg ist. Ist ja auch für dich eigentlich interessanter, das genau zu wissen.
Genau. Ja.
Okay.
Ja, genau. Und es geht ja auch darum, die Nährstoffe wieder aufzufüllen. Wenn du deinen Kali da vom Acker runterfährst, musst du da auch wieder rauf. Müssen wir mal bei K plus S anrufen, dass wir mal wieder ein bisschen Kali streuen. Ist ja auch immer die Sache, wenn die Nährstoffe teurer sind als das, was du runterfährst, auch mit der Arbeit, irgendwann lohnt sich das nicht. Irgendwo, also, und wenn du da noch ein bisschen Kohlenstoff im Boden lassen willst, also wir fahren auch lange nicht jedes Jahr das Stroh runter. Ne? Immer so ein bisschen so, wie es passt und so, wie es Sinn macht. Weil du willst es ja eigentlich auch ein bisschen auf dem Acker lassen, aber ja, ist halt auch eine unternehmerische Entscheidung und machen wir uns nichts vor. Dieses Jahr ist kein Freudenjahr, wenn man jetzt so will. Ne? Ach, da wollte ich eigentlich noch drauf zu kommen, sprechen kommen. Hast du mitbekommen, was an der Börse so abgeht? Weizen, Raps, was da schon wieder für Sachen passieren, weil auf der ganzen Welt wieder irgendwelche Leute sich die Köpfe einhauen? Meine Güte.
Warum, was ist, erzähl, was hat sich verändert oder was eskaliert?
Also ich saß jetzt während der Ernte fast jeden Vormittag immer erst am PC, um die Börse zu checken und zu gucken, was machen wir jetzt? Verkaufen wir erst auf Kontrakt oder woanders zu Tagespreis? Weil du hast da teilweise solche Sprünge zwischen gehabt. Kannst du keinem erzählen. Also, ich gehe mal jetzt ungefähr einen Monat zurück. Also heute ist der 2. August. Und ja, am 2. Juli war der Weizenpreis an der Börse bei 215 Euro. So, dann ist er durch die Mitte Juli, durch vielleicht auch wegen schlechten Prognosen, aber vor allen Dingen, glaube ich, wegen diesen Angriffen in der Ukraine, wieder hochgegangen, seit längerem Mal wieder hoch, ging eigentlich nur runter vorher, gefühlt auf 237 Euro. Also das sind pro Doppelzentner, brauche ich dir ja nicht erzählen, 2 Euro, die es hoch und runter geht. Das sind 10%. Und das kann mal eben die Marge sein, je nachdem, was sonst so die Kostenstruktur ist. So, und dann ging das eine Woche richtig hoch und dann den Freitag aber, jetzt muss ich auch mal gucken, welcher Tag das genau war, 24.07. Den Freitag haben auf einmal alle Börsenkurse und auch alle Genossenschaften, die bei uns in der Gegend waren, gesagt, halt, Moment, wir brauchen erst wieder Preise, da passiert was, weil da haben die mittags, ich weiß nicht, ob es große Fonds sind, die da verkauft haben oder ob sich irgendwas beruhigt hat oder ob es eine Einigung gab, schepperten die Preise wieder runter. Und es war wirklich, ich habe hier gesessen, geguckt, wo, welcher Kontrakt, was muss alles voll, mit wem hast du was gehandelt. Und du hast ja immer ein bisschen Übermenge. Musst du ja
Ja
haben,
klar,
wenn
kannst ja
du
nicht
kannst
alles
ja nicht alles
verkaufen,
verkaufen.
ja.
Was ist, was ist, was ist, wenn du dann auch wieder so einen Hagelschlag kriegst oder wenn du weniger erntest, als du denkst und so weiter. Deswegen hast du ja Übermenge. Und das war beim Raps nämlich auch so, da willst du nämlich auch ja gucken, was du damit machst, weil beim Raps ist es jetzt auch schon wieder so gewesen, der ist zwischendurch dann hochgegangen und dann ist er richtig abgestürzt und wir haben den relativ zeitnah jetzt abgemäht, er war ja noch so grün Raps war ganz interessant dieses Jahr. Der war noch wirklich sehr, sehr grün, aber die Schoten sind alle abgereift. Und ich glaube, das kommt auch durch diese Hitze, die wir zwischendurch hatten. Und dann haben wir gesagt, ja, was machen wir jetzt? Theoretisch können wir den noch stehen lassen und dann immer morgens und abends dreschen, wenn der Weizen nicht mehr geht. Aber dann haben wir den abgedroschen, weil auch Tage dabei waren, wo am Weizen sowieso gar nichts ging. Und dann war er halt ab. Und ich bin froh, weil ich habe dann auch noch zu einem guten Preis verkauft, die freie Menge, die ich hatte, weil er danach auch komplett abgestürzt ist. An der Börse 100 Euro abgestürzt pro Tonne.
Ja, wie viel ist er jetzt? Er war 580 zwischendrin mal, oder nicht?
Also das Problem ist jetzt so ein bisschen, der August-Kontakt ist ja ausgelaufen. Oder? Nee, warte mal. Nicht, dass ich jetzt Blödsinn erzähle. Also. Ja, doch. Ja, ist jetzt Feierabend. Auf jeden Fall ist der jetzt komplett abgestürzt. Warte kurz. Fortlaufender Preis. Der Raps ist auch von 550 Euro, über 550 Euro auf unter 500 Euro runtergeknallt. Scheiße. Das sind dann auch schon wieder 10%, über 10%. Und ich bin froh, dass ich dann, ja, dass wir den dann abgedroschen, aber du weißt es vorher nicht. Du weißt es vorher einfach nicht. Und du schlägst den Markt auch nicht. Und ich hätte auch nie gedacht, dass das irgendwann mal sowas Interessantes ist, aber das ist für den Betriebsleiter oder für denjenigen, der das Geld am Ende verantworten muss und den Kram vermarkten muss, das ist eigentlich, da kannst du in der Zeit und in den Entscheidungen steckt oft mehr Geld als in manchen ackerbaulichen Entscheidungen. Ja, das ist eben der Wahnsinn. Zumindest wenn der Markt so volatil ist.
Aber das ist so schade eigentlich, weißt? Vor allem auch im Verhältnis, wie viel Zeit du aufwendest und wie lang ein Raps, sag ich mal, ein Raps ist ja 11 Monate fast auf der Fläche. Oder mal 10. Ich weiß auch, wo ich in der Ausbildung war, hatte der Geburtstag. Da war der Raps über ein Jahr auf der Fläche. Und da denke ich mir so lang brauchst du, um das zu produzieren und irgendwelche weltweiten Entscheidungen oder Geschehnisse entscheiden dann zum Schluss darüber, ob du jetzt damit überhaupt was verdienst oder nicht. Und es kann im einen Moment kannst du der Gewinner sein und im nächsten Moment bist du wieder der Verlierer. Und das hat mit deinem ackerbaulichen Können, hat es eigentlich gar nichts zu tun. Und das finde ich irgendwie das Traurige daran, dass es so abhängig von was ist, wo eigentlich gar nicht dazugehört, wo gar nichts mit dem Raps an sich zu tun hat oder mit dem Produkt, das man erzeugt, zu tun hat.
Genau, ich bin ja kein Hedgefondsmanager, ich bin Landwirt. Ja. Aber im Prinzip muss ein Landwirt heutzutage auch irgendwo ein Aktienmanager sein, hätte ich jetzt was gesagt, oder an der Börse zumindest ein Ohr haben. Ja. Das ist schon wild, das ist schon wirklich wild. Ich weiß auch nicht, ob das früher auch schon so volatil war. Keine Ahnung, ich glaube schon, dass da auch viel passiert ist, aber du hast dich ja, glaube ich, eher damals so auf den Landhändler verlassen, tun wir ja immer noch, ne? Wir haben ja immer noch starke Partner eigentlich als Landhändler, aber wenn da so viel Bewegung ist, dann wissen die ja man teilweise dann auch nicht, was sollen sie jetzt machen, welche Preise, geben sie die jetzt direkt durch oder sind sie doch vorsichtig, das ist für die, glaube ich, auch nicht einfach.
Ja, gut, wir haben ja mit Alexandra gesprochen, die hat ja da schon auch ein bisschen Einblicke gegeben, oder? Das ist ja schon auch ein großes Thema. Ihr Vater, der hat ja da richtig, also der muss ja auf jede Kleinigkeit reagieren und alles auf dem Schirm haben und jede Eventualität mit einberechnen, damit der, wie du sagst, damit er eben saubere Preise durchgeben kann oder überhaupt handlungsfähig ist und weiß, wo es hingeht in Zukunft. Und dann immer ja mit dem Ding, wie du ja schon sagst, ihr verlasst euch ja auch auf den Landhändler, also er muss ja auch im Sinne seiner Kunden arbeiten weil und selber trotzdem noch sein Geld verdienen, aber auch im Sinne seiner Kunden, weil wenn du halt bei ihm immer nie richtig Geld verdienst und bei anderen mehr, wenn jetzt, keine Ahnung, ein anderer Landhändler besser zahlt oder verlässlicher ist, dann hast du ja gleich verkackt. Also, ja, schwieriges Business.
Ja, denke auch. Ja, also ich bin ehrlich, ich lerne jeden Tag immer noch ziemlich krass dazu, weil es auch viele Sachen sind, die mache ich zum ersten Mal, auch wie man diese Kontrakte und so festsetzt. Also dass man auch was fürs nächste, in der jetzigen Ernte, fürs nächste Jahr vorverkauft, das gab es bei uns auch noch nie, das habe ich jetzt einfach mal gemacht, einfach mal zum Testen. Ich glaube, es war nicht verkehrt, aber das sehen wir halt auch erst nächstes Jahr, wenn der Rapspreis bei 800 Euro nächster ist, weil sich irgendwer wieder irgendeine Bombe hingeschossen hat, dann denke ich mir auch, ja gut, Aber das weißt du halt nicht.
Ja, ist so.
Ja, was haben wir noch? Wir haben einen Pöttinger Plano bei uns auf dem Hof gerade
Oh
zur
ja.
flachen Stoppelbearbeitung. Ganz schick eigentlich. Funktioniert ganz gut. Jetzt auch mit diesen mit den Druckfederzinken und nicht mit den Spiralzinken. Damit sind wir gerade vorbereiten, also Stoppelschutz machen vorm Raps. Genau. Und ja, passiert viel.
Ja, du warst
Was haben wir
am
noch? Was
Donnerstag unterwegs. Möchtest du davon noch ein bisschen
Ach ja, das war
erzählen?
ja auch noch. Ja, genau. Das war eigentlich, das muss ich sagen, ich glaube, das war schon ein kleiner Meilenstein für mich. Ich war eingeladen bei BMW. Von BMW selber, also über eine Agentur, klar, aber bei BMW selbst für den iX5 Hydrogen. Ja, also es ging um Wasserstoff. Das war richtig interessant. Und das überhaupt, wie sich das so ergeben hat. Du bist mitten in der Ernte und deswegen habe ich denen auch gesagt, Leute, ich muss da echt was ein bisschen hin und her schieben. Dann müssen wir echt gucken, dass wir die Zeiten möglichst straff kriegen. Dann bin ich da hingeflogen. Ich bin morgens um 6 vom Hof los, da in Hannover in den Flieger gestiegen und dann bin ich ja vormittags in München gelandet. Dann da zu dem Event dahin, haben wir den X5 gefahren, einmal durch die Stadt, durch München, Wasserstoff getankt und uns dann noch ein paar Sachen erarbeitet. Auch generell ganz gesamtheitlich das Thema Wasserstoff ein bisschen angeguckt. Das war, glaube ich, auch ja BMWs Ziel, dass man das ein bisschen besser erklärt und nach draußen bringt, weil die das schon ernst meinen. Im neuen iX5 gibt es eine Wasserstoffvariante. Hast du den neuen X5 schon gesehen?
Ja, also in deinen
Wie findest du?
Storys-Schwerpunktmäßig. Ach, der hat doch vorne diese zwei ganz schmalen Nieren, oder? Unterm BMW-Zeichen.
Ja, genau.
Boah.
Und die X-Tagfahrlichter.
Ja, genau, die gehen ja so rum, zack. Aber also an diese zwei, also ans Design, aber ich glaube, das ist immer so. Neues Design, man muss sich immer erst dran gewöhnen und irgendwann gefällt es einem. Aber es ist eben wie
Also
beim
ich finde
neuen
es jetzt schon
X3,
ganz
mehr
geil.
gefällt mir nicht. Nee, also diese zwei schmalen Nieren gefallen mir nicht. Die Lichter finde ich schick, die sehen echt gut aus. Aber dass das vorne so, nee, also ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin da auch ein bisschen konservativer eingestellt als du, was sowas angeht.
Das kann sein. Ja, das kommt noch.
Ja, ich
Das
denke
war beim,
auch.
das hat beim Vierer BMW, beim Vierer auch jeder gesagt, mit diesen großen Nieren, oh, was ist das für ein Scheiß und irgendwie, und jetzt finden es alle geil.
Ja, es ist immer Geschmackssache, so ein Auto. Aber ich denke mal, als die Fendt mit der hochgezogenen Scheibe rauskam, die 700 2012, boah, da habe ich auch gedacht, Junge, wie sieht das denn aus, ey? Das ist doch kein Bulldog. So, man hat doch nicht so eine Scheibe. Ja, heutzutage ist das ganz normal. 3er, 5er, 6er, 7er haben sie alle. Das braucht Zeit. Man muss den ein paar Mal sehen. Das ist wie mit einem Lied. Die wenigsten Lieder, wenn du die zum ersten Mal hörst, dann fühlst du die gleich so richtig. Dann musst du die so ein paar Mal hören und dann ist gut. Aber erzähl, was kann das Auto? Was ich interessant fand in deiner Story, das habe ich gesehen, beim Tanken. Und dann habe ich mir das einmal so im Kopf kurz ausgerechnet und bin auf den Trichter gekommen, dass du damit nicht günstiger fährst als mit einem Diesel.
Nee. Und das ist, ja, wo fängt man da jetzt an? Also
Genau.
in meinen Augen ist dieses Wasserstoff, also demnächst ist dieses Wasserstoffauto der langfristige Ersatz für Vielfahrer, also für den Diesel, wenn es kostentechnisch wettbewerbsfähig ist. Also wenn man Langstrecke mit richtig Vollgas, ich sag mal, nur mit kurzen Tankstops fahren will und dann aber auch klimaneutral. Das ist ja die Sache, emissionsfrei, lokal emissionsfrei. So, und das ist ja der Punkt und deswegen diesen X5, der da jetzt rauskommt, den gibt es in 5 Motorvarianten. Es gibt den Benziner, es gibt den Diesel, es gibt den Plug-in-Hybrid, also mit einem Benzinverbrennungsmotor, es gibt den rein elektrischen mit einem unfassbar großen Akku, 140 Kilowattstunden oder über 140 Kilowattstunden. Und eben die Wasserstoffvariante. Und die Reichweite ist bei der Wasserstoffvariante ähnlich zu der vollelektrischen Variante und auch ähnlich zum Benziner. Und als wir jetzt tanken waren, wir hatten ja noch die alte Generation, G05. Und der G65 ist ja jetzt draußen. Und der G05 hat noch einen etwas kleineren Wasserstofftank. Da gehen 6 Kilo rein. Und die Reichweite ist auch noch ein bisschen schlechter, weil er nicht ganz so effizient ist. Und wir haben 4 Kilo da getankt, genau, und der Kilo hat 18 Euro gekostet. Und du brauchst auf 100 Kilometer, ja, schon ein bisschen über 1 Kilo. Also fährst du mit dem Diesel da theoretisch günstiger, weil du weniger Sprit brauchst, aber so ein X5 braucht halt auch seine 10, 12 Liter Diesel, ne?
Ja,
Da
dann
sind wir
kommst du ja
jetzt
wieder
auch
aufs
schon
Gleiche
bei.
raus, ja. Dann bist du ja jetzt
Da
höher bei 2
kommst du
Euro
eigentlich
was
aufs Gleiche
Kaffee.
raus. Und
Ja.
beim Benziner bist du heutzutage, glaube ich, sogar eher noch teurer. Es ist aber auch, da der Wasserstoff ist ja noch ein ganz kleiner Markt. In anderen Ländern ist das schon noch viel mehr. In Asien oder so gibt es Länder, da ist Wasserstoff viel mehr ein Thema, weil die einfach die Elektroinfrastruktur auch gar nicht immer stellen können. Das ist gar nicht möglich auf so manchmal sehr, sehr dichtem Raum. Und das ist ja bei uns auch ein Thema, Netzausbau und so. Das ist immer das Nadelöhr für diese krassen Supercharger und Fast-Charging-Dinger, dass du das gar nicht bewerkstelligen kannst. Die Leute, die zu Hause laden können, die können einen guten Elektroauto fahren, das ist alles easy. Aber so Vielfahrer, die immer Gas machen müssen und ich sag mal, so ein Auto mehr wie ein LKW als wie ein Auto benutzen, da gibt es ja schon noch ein paar von, oder mit Auto, mit Anhänger fahren und so, im Vertrieb vielleicht auch oder Unternehmer, aber die trotzdem dann irgendwann zukünftig emissionsfrei fahren wollen, ich glaube, da könnte das ein Thema sein. Könnte man ja von Gas, also von CNG oder von LNG genauso sagen, aber das ist ja trotzdem immer noch nicht lokal emissionsfrei. Da ist ja immer noch ein Kohlenstoff dabei. Jetzt habe ich ganz viel gejabbelt, aber hoffentlich auch ein bisschen was gesagt.
Ja, doch. Also erstmal finde ich es faszinierend, weißt du, wie vielseitig das jetzt geworden ist, wenn jetzt ein neues Modell rauskommt. Gibt es dann aber trotzdem noch mehrere verschiedene Diesel-Varianten, sage ich jetzt mal im X5, oder gibt es jetzt halt den einen Dieselmotor und das ist halt, keine Ahnung, ein 3 Liter und der hat halt, keine Ahnung, 400 PS und dann ist das eben der X5 Diesel, oder gibt es da trotzdem noch Abstufungen?
Ich glaube, es gibt nur noch einen Diesel, wenn ich mich nicht täusche. Es gab den X5 ja nie mit einem 2-Liter auf dem deutschen Markt, glaube ich. Ich glaube, in Mann. Oh doch, den 20D, doch, gab es irgendwo jetzt mittlerweile, glaube ich. Aber die Baureihe, die ich fahre, so ein E70, den gibt es, glaube ich, nur als 3-Liter bei uns.
Ich dachte, du fährst mit dem
Ich bin mir gar nicht
Sprinter
sicher.
zum Flughafen, weil alle außer Gefecht sind.
Alter, da komme ich gleich nochmal drauf. Oh, das war auch wieder grandios, wirklich. Also, nee, ich meine, die haben ja den 50D, den High-End-Diesel haben sie ja auch weggekürzt, weil sie auch irgendwelche Werte, glaube ich, nicht mehr einhalten konnten. Und das war ja mit dem Quad-Turbo auch einfach komplett technisch wild. Stell dir vor, du hast einen 3-Liter-Motor mit vier Turbos. Das war ja der letzte 50D.
Ja, aber gab es doch nicht nur im
Oh.
X5, das gab es in mehreren Modellen, auch in einem 7. oder so
Im
hatten die das auch
Fünfer,
mit den vier
ja.
Turboladern. Aber ist ja auch krank, ich denke ich
Ja,
mir
genau.
halt auch, das ist halt auch zu viel
Erst drei
Technik.
Turboladen und dann vier.
Ja, also wie oft,
400
wie hoch ist
PS.
die Wahrscheinlichkeit, dass da einer von den vier dann halt die Grätsche macht?
Ja, Haltbarkeit war, glaube ich, so mittelgut.
Ja.
Genau, und es gibt jetzt noch den 40D, soweit ich weiß. Mehr kann ich dir aber auch nicht sagen. Der geht aber auch ja gut voran. Ansonsten, ja, ist, glaube ich, dünn. Ich weiß nicht, ob es in anderen Märkten vielleicht noch den Vierzylinder gibt, keine Ahnung. Ja. Mit Motoren und so ist ja immer die Sache, ist alles schön und gut, solange die laufen, aber wenn die nicht laufen, ist immer scheiße. So, jetzt kommen wir zu der Aktion mit dem Bulli. Ich bin nämlich zu dem Flughafen morgens, muss ich mit unserem LT28 hinfahren. Mit unserem alten, mit dem ältesten Fahrzeug, was wir haben. Und zwar habe ich der AL-X3 steht ja immer noch mit dem Getriebeschaden in der Ecke. Mein Bruder hat keine Zeit, weil er bei uns auf dem Hof ist und der ist eigentlich der Autoschrauber. Jetzt ist letztens beim X5 der Turbo oder zumindest die Ladeluftstrecke in den Arsch gegangen. Auf einmal, ich fahre nur ganz normal an, fahre zur Biogasanlage, auf einmal knallt es einmal. Und das hört sich so an, als würde der Turbo auf dem Beifahrersitz mitfahren. Dieses Heulen. Also er heult schon noch hoch und runter, aber man hört es richtig.
Tolle Redewendung auch.
Aber keine Leistung mehr. So, was war noch? Ja, und sonst, zwischendurch die anderen, die Bullis sind ja immer unterwegs. Das Problem ist aber, ich hatte dann abends das Auto von meinem Onkel, also den Tourer, stehen. Habe mir gedacht, jo, alles klar, die Jungs wissen ja eigentlich Bescheid, läuft alles, ne, hast du nicht gesehen, fahre ich damit morgen los. Gut. So, ich nächsten Morgen, ich ins Bett gegangen irgendwann, die waren noch am Dreschen tatsächlich und dann aufgestanden und wollte ich gerade losfahren, komme aus der Tür, Auto weg. Scheiße. Ich muss gleich am Flughafen sein, sonst komme ich da nicht hin. Fuck, was mache ich jetzt? überall geguckt, ja, scheiße, ist nur noch der Bulli da, aber Bulli kann ich eigentlich nicht nehmen, weil der passt nicht ins Parkhaus. Scheiße. So, dann bin ich aber erstmal losgefahren, hab meine Mutter angerufen, dann ist die beste, ohne Scheiß, beste Mutter überhaupt, dann ist die wirklich von zu Hause noch mit ihrem X3 auch noch mit hingefahren nach Hannover, ist ja eine Stunde Fahrt ungefähr, hat die Autos da getauscht, den X3 in die Garage gestellt, den LT wieder mitgenommen. Und ich bin pünktlich zum Flieger gekommen.
Alter. Ohne Witz.
Komplett wild.
Euren ganzen
Betrieb. Ich hätte einfach nur reinschreiben müssen in die Gruppe.
Ja.
Das Auto war weg, weil einer der Drescherfahrer wieder zu meinem Onkel gefahren ist und gedacht hat, ja gut, ja, nehme ich den halt mit, der steht hier. Ist doch gut.
Mhm.
Ja, der weiß ja auch, wo der Schlüssel ist. Ja. Hätte ich einfach nur reinschreiben müssen, Auto stehen lassen. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich dachte, das wäre alles geklärt, aber naja, so ist das.
Wenn Agrarservice Meyer oder auch wie eure ganzen Betriebe eben heißen, auch Landwirtschaft Meyer, ohne Bärbel wär alles nicht mehr da. Die ist echt.
Ohne meine Mutter wäre es Mission Impossible.
Es ist wie wenn vier armlose Leute Karten spielen.
Das habe ich
dann auch. Dann ist auch Mission Impossible. Ja, schlechter Joke. Ich weiß noch, letztes Jahr war das nicht vor Agritechnica, da sind wir auch zu Krone gefahren, hat da Werksführung und alles. Und wir sitzen schon zusammen in unserem Campervan da und fahren da gemütlich los, schon, keine Ahnung, eine halbe Stunde weg von Stemmer. Und dann kam auch wieder irgendwas mit Biogas und ach, irgendwas war. Und da hast du gesagt, Joni, ich kann nicht mitkommen. Ich krieg das zeitlich nicht hin. Dann sag ich, ja, okay, wie machen wir es jetzt? Ja, da vorne, da kommt eine Bushaltestelle. Lass mich da raus. Bärbel angerufen. Ja, ich stehe hier und hier an der Bushaltestelle. Du musst mich abholen. Ja, jetzt gleich. Und dann habe ich dich da, das hat mir so leid getan. Da hast du so richtig lost ausgesehen. Wieder. Also so mit deinem Rucksack und deinem Zeug so an der Bushaltestelle saß und dann von Mama abgeholt. Aber in dem Moment ging es halt auch nicht anders. Aber das ist halt auch so ein Ding, so die fragt dann halt auch nicht lang, ja, warum und was? So, ja, ich fahr los. Gut.
Ja, die steht voll hinter mir. Ich kann da nichts anderes gegen sagen. Das ist ja auch so. Sie sagt ja auch selber, sie möchte im Hintergrund sein und da quasi die Arbeit machen, die sie auch sonst gemacht hat. Auch die Buchhaltung, alles, was ja lästig ist für uns, sage ich jetzt mal. Wir machen das Operative, die Führung und ja, halt das, was Papa sonst gemacht hat. Ne? Und dann, die steht einfach voll dahinter. Das ist durch nichts zu ersetzen. Das ist einfach nur Wahnsinn.
Ja. Aber ich glaube, haben wir nicht mal noch eine Folge gemacht, wo wir sowieso ein bisschen auf die Mütter eingegangen sind. Ich meine, ich muss es ja über meine auch sagen.
Genau.
Was meine bei mir im Shop, meine Mom schon alles geregelt und gemanagt hat, das fängt schon damit an, so an einem Abend bist du am Sticken, überall Chaos, alles am Arsch, gehst abends spät ins Bett, kommst am nächsten Morgen nach dem Geschäft oder am nächsten Abend nach dem Geschäft heim, willst weiter sticken, alles sauber, alles weggeräumt, Mülleimer geleert. Weißt du, ich meine so, das sind so Kleinigkeiten, wo sie einfach so im Hintergrund macht, wo man auch nichts sagen muss, sondern, oder auch jetzt vor Weihnachten, wo mit OnlyFans so viel war, die ganze Nacht ist die da gestanden und hat Päckchen gepackt. Also jedes einzelne Paket hat meine Mom eingepackt. Und das ist schon, also so, wie du sagst, auch sie macht viel im Hintergrund, sie steht nie vorne dran, sie ist nie auf Instagram zu sehen, aber sie trägt so einen großen Teil dazu bei, dass es überhaupt funktioniert.
Genau.
Ich glaube, da können wir jetzt
das einfach mal
als, ja.
Für mich ist das auch so ein bisschen, oder sie sieht sich selber auch auf, wenn ich jetzt auch loslaufe und Sachen machen will, so ein bisschen als gute Seele, die einen auch mal ein bisschen bremsen will. Oder zumindest auch als, meinst du wirklich, dass das so gut ist und so, das sagt sie zwischendurch mal. Und ist ja auch richtig, ne? Aber es gibt ja viele Sachen, da muss man einfach auch mal die Beine in die Hand nehmen und einfach mal machen.
Ja, ist so.
Da darfst du dann auch nicht zu viel dann drauf hören, aber oft haben sie auch recht, das muss man auch so dazu sagen. Aber ich kann auch nichts dagegen sagen, mein Bruder und meine Schwester, die helfen mir im Moment auch gewaltig weiter, weil die ja beide im Moment da sind. Und die würden mich auch sofort überall irgendwo abholen. Also das ist so viel wert, einen guten Familienzusammenhalt zu haben.
Ja, definitiv.
Also ihr da draußen, wenn ihr zuhört, macht was mit der Familie. Ich weiß, es ist nicht immer einfach und es gibt auch bestimmt schwierige Konstellationen da draußen und auch schwierige Verhältnisse. Aber alles, was man bewahren kann, das sollte man definitiv bewahren. Ja, ich glaube, damit können wir auch heute zumachen, oder?
Ich denke auch, ja. Also ich hätte von meinem Ostentrip noch ein bisschen erzählt. Ich bin nämlich Mähdrescher gefahren und wir haben den Strohhandel Verschor angeguckt, was auch ein ultra krasser Betrieb ist. Aber ich glaube, das können wir aufs nächste Mal auch noch schieben. Das wäre für mich okay. Ich freue mich dann doch auf mein
Dann machen wir
Bett.
das.
Morgen großer Tag
So.
im Haupt- und Landgestüt Marbach. Der erste Arbeitstag unseres neuen Verwalters. Und der kriegt dann erstmal die volle Dröhnung, ganzer Betrieb einmal vorgestellt. Wir praktisch Mitarbeiter müssen unseren Arbeitsplatz vorstellen, zeigen, was wir machen und so. Also die ganze Woche wird auf jeden Fall spannend bei uns.
Interessant. Ja, und ich fahre gleich nochmal mit dem Dämmer los zum Acker, weil die Annahmestellen zu sind und wir den Weizen zwischenpuffern müssen.
Okay. Das heißt, du tankst Mähdrescher ab, damit die noch ein paar Stunden weiter, oder wie
Richtig.
lange ist der Plan heute noch?
Damit wird, bis es nicht mehr geht. Wir fahren immer von nicht mehr geht bis nicht mehr geht. Also von morgens, wenn es gerade so trocken wird, bis abends, wenn es nass wird.
Okay, dann gutes Gelingen und erfolgreiche Ernte weiterhin.
Gleichfalls. Dann würde ich sagen, wir hören uns.
Mach
Hau
mal.
rein.
Tschüss.